Rock rockt Rossmalen. Der Nordire siegt zum ersten Mal auf der European Tour. Martin Schindler steht schon wieder im Halbfinale. Gabriel Clemens verliert dagegen das World Matchplay aus den Augen. Den neuen Data dürfen wir nicht vergessen. Aus dem Nichts von Ross Smith. Genauso wenig dürfen wir vergessen, dass Bruno Stöckli beim World Cup of Darts dabei ist. Herzlichen Glückwunsch von uns. Und jetzt gehen wir rein.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zur Mittwochsfolge von Checkout. Wir sind der Sport1 Darts Podcast jede Woche. Zwei Folgen neu. Wer unsere Freitagsfolge schon am Mittwoch hören will, das geht für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer bei Patreon. Da hat sich nichts geändert. Außerdem gibt es dort alle Folgen garantiert auch ohne eingespielte Werbung. Link zu Patreon ist in der Folgenbeschreibung. Genauso der Link zum Sport1 Darts Newsletter. Schaut da gerne auch mal rein. Abonniert das Ding. Und jetzt aber erstmal zuhören. Wir freuen uns auf eine neue Folge in dieser Woche. Dazu begrüße ich auch, das hat sich nicht geändert, Micha. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch in dieser Woche mit dabei zu sein. Das war ja mal wieder eine wunderbare Moderation. Rock, rockt Rossmalen. Hört sich fast so gut an wie die Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship in Rossmalen. Ja, wir hatten ein tolles Wochenende, was hinter uns lag. Es waren viele Absagen von den Profis. Letztendlich hat das an den Stories, die das Wochenende wieder einmal geschrieben hat, aber gar nicht so viel verändert, weil es war wieder ein European Tour Wochenende mit vielen einzelnen Geschichten.
Nö, absolut nicht. Also es gab einige Geschichten, es gab auch die deutsche Geschichte mal wieder von Martin Schindler geschrieben. Also es gibt einiges zu bereden und wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir dieses Turnier auch entsprechend atmen lassen und entsprechend jetzt hier auch nochmal groß analysieren werden, sodass wir in der Freitagsfolge dann auch genügend Zeit haben, um über die Matchplay-Races, Grand Prix-Races, EM-Races etc. pp. Zu sprechen. Dann werden wir auch mal die 40 World Cup-Teams nochmal detaillierter uns anschauen, jetzt dann gut ein Monat vor dem Turnier in Frankfurt. Das werden wir auslagern, sodass wir uns heute ganz der Elton Safety Shoes Dutch Darts Championship 2024 widmen können. Und das sollte jetzt auch die letzte Erwähnung bleiben von dieser Marke, denn wir werden nicht bezahlt von den Jungs.
Ja, das stimmt, aber dennoch, du hast es angesprochen, ist dieses European Tour Event wie ein guter Rotwein. Der muss genügend Zeit zum Atmen haben, damit man ihn auch voll kosten kann. Jetzt gehen wir aber rein in das Turnier. Wir hatten, ich habe es eben schon mal angesprochen, einige Absagen. Wir hatten keinen Luke Littler dabei, keinen Michael Smith, keinen Luke Humphries, keinen Nathan Aspinall, keinen Rob Cross und keinen Gary Anderson. Das ist schon eine ganze Menge für ein European Tour Event. Man merkt, die Premier League hat einiges an Kräften gezehrt. Und dementsprechend jetzt auch diese Absagen. Wie hat dir das Turnier im Generellen gefallen? Ich fand es an sich wieder super, aber ich war ein bisschen traurig, dass die Nachmittagssession am Freitag wirklich sehr, sehr sporadisch besucht worden war. Also da war wirklich wenig los.
Ja, ich hatte so ein bisschen so diese älteren European Tour Vibes gerade am Freitag. Also auch gerade wegen dieser sehr prominenten Absagen gab es natürlich auch mehr Spiele als bei den bisherigen Turnieren in diesem Jahr, die dann doch eher wenig prominent besetzt waren, um es so zu formulieren. Dementsprechend ging es erstmal zäh los, aber ich muss sagen, mir gefallen diese Turnieren so in der Mitte der European Tour Saison dann schon immer deutlich besser, weil natürlich auch bei vergleichsweise belanglosen Partien auf den ersten Blick doch schon ein bisschen mehr drinsteckt. Zum Beispiel Kevin Dötz gegen Mike de Decker, wenn es dann da in einem direkten Duell um die Matchplay-Chancen geht, solche Geschichten. Clemens zum dritten Mal jetzt in der ersten Runde gegen Dimitri Vandenberg, das hat dann natürlich auch eine Geschichte geschrieben. Also am Freitag hat es dann schon begonnen, deutlich mehr Spaß zu machen. Und natürlich die vielen Niederländer, allen voran Raymond van Barneveld, der ja eine unfassbare Stimmung erzeugt hat, auch deutlich größer und deutlich mehr Impact erzeugt hat als Michael van Gerven, nicht sportlich, aber zumindest was die Stimmung anbetrifft. Dann hatten wir allerdings auch stimmungstechnisch merkwürdige Momente wie beim neuen Data, der irgendwie jetzt gar nicht so krass gefeiert wurde, weil wahrscheinlich keiner drauf eingestellt war. Dementsprechend, ja, es gab so für und wieder, aber rein sportlich gesehen, muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlimm, wenn dann die großen Namen nicht da sind. Ja, als Zuschauer ist bestimmt ein bisschen blöder, aber es gibt dann natürlich auch Raum für so ein Finale Rocking Clayton, was jetzt wirklich nicht auf der Bingo-Karte stand. Also dementsprechend, ich fand es auch eher unterhaltsam, als dass es mich jetzt gelangweilt hätte, dieses Turnier. Ja, so eine gute 2- bekommt das von mir.
Ja, da würde ich mitgehen. Also gerade solche Finals wie Clayton und Rock unterhalten dann schon noch mal ein bisschen mehr für die Leute, die ja auch wirklich ganz schön viel an Dart verfolgen und die Duelle der Topstars eben auch zu Genüge sehen. Natürlich für Leute, die jetzt nur ab und an mal reinseppen, ist das dann natürlich immer wieder schön, wenn du nur die Topstars siehst. Aber letztendlich sind das hier die Geschichten, die einen dann noch ein bisschen mehr interessieren. Und dadurch kommen dann andere Spiele halt auch wieder mehr zur Geltung, wenn sie im Halbfinale oder Finale des World Matchplays eben geschehen. Und man hat die Topspieler jetzt ja auch zu Genüge in der Premier League gesehen über die letzten Wochen. Lass uns reinstarten und ein bisschen sprechen über den Sieger Josh Rock. Es ist sein zweiter Titel auf der Pro Tour, der erste für ihn auf der European Tour, sicherlich ein Meilenstein, den ich jetzt nicht unbedingt so ganz habe kommen sehen. Also hättest du mich vor dem Turnier gefragt, was sind so die 3-4 Leute, die dieses Turnier gewinnen, hätte ich Josh Rock wahrscheinlich nicht genannt. Aber letztendlich bei ihm war es auch nur eine Frage der Zeit, bis er da auch mal einen Titel vor TV- oder Streaming-Kameras gewinnen wird.
Ja, nach dem ersten Jahr, wo er ja jetzt nicht Littler-artig durchgebrochen ist, aber schon enorm krass auf die Tour kam, hatte er ja eher ein ruhiges zweites. Und jetzt ist er mitten in so einer gesunden Entwicklung und da kommt natürlich jetzt dieser Titel sehr recht. Er ist enorm stark reingekommen ins Turnier, muss man sagen, gegen Dirk van Dijvenbode. Da war er favorisiert, aber Dirk van Dijvenbode hatte ja neues Selbstvertrauen, weil er hatte vor eigenem Publikum am Freitag zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr auf der European Tour überhaupt ein Match gewinnen können. Dementsprechend dürfte er dann auch jetzt selbstbewusster aufgetreten sein. Das hat sich allerdings nur auf die Doppel gezeigt. Da war es eine 100%-Quote von Dirk, aber er konnte mit der Scoring-Power von Josh Rock nicht mitgehen. Insgesamt 980er sind in diesem Spiel gefallen in 9 Legs, also eine sehr, sehr stabile Bilanz und Rock auch auf die Doppel. Ähnlich stark wie Dirk mit 6-9, er gewinnt es am Ende 6-3 und hatte dann einen deutlich schwierigeren Gegner im Achtelfinale am Sonntagnachmittag.
Ja, gegen Cameron Menzies. Im Achtelfinale musste er sich wirklich strecken. Das war für ihn noch nicht ganz so einfach wie die 105, die er gegen Dirk van Dijvenbode vorher spielen konnte. Gegen Cameron Menzies lag er bereits auch schon einmal 5-3 hinten. Und dann gab es wieder diese eine Schlüsselszene des Turniersiegers, die wir gefühlt bei jedem Turniersiegerweg ansprechen. Beim Stand von 4-5 hatte er einen Matchstart gegen sich bei 112 Punkten von Cameron Menzies. Geht der dritte Draht knapp an den Draht unterhalb der Doppel 20 und am Ende ist es Josh Rock, der sich diesen Sieg noch erkämpfen kann, so muss man sagen, aber das ist wieder diese eine Szene, den einen Moment, den du überleben musst, diesen Matchstart überleben und damit hätte ansonsten das ganze Wochenende, die ganze Geschichte, die Story von Josh Rock auch schon vorbei sein können, muss man sagen. Gegen Gervin Price im Viertelfinale war es dann wieder etwas entspannter, muss man sagen, was auch daran lag, dass Josh Rock knapp 102 Punkte im Schnitt spielt, Gervin Price auch bei knapp 100. Also es war keine schlechte Partie und beide so mit 50% und 75% auf die Doppeln. Am Ende war es Josh Rock, der auch von seinen guten Finishes gelebt hat. 119 und 145 nimmt er in dieser Partie raus. Und das ist eine Partie, die man auch erstmal gegen einen Gervin Price auf der European Tour so souverän spielen muss.
Ja, zumal Gervin Price ja nicht schlecht unterwegs war, gerade auf die Doppel sehr konsequent 3 von 4 getroffen, aber Josh Rock eben mit auch sehr, sehr stabilen High-Finishes, zweimal in wichtigen Momenten nimmt er die raus und gewinnt dann diese umkämpfte Partie am Ende sogar auf dem Scoreboard relativ souverän klingend mit 6-3. Bei Gervin Price fehlte mir so ein bisschen der letzte Biss, das, was wir jetzt im Prinzip auch schon seit ja fast 2 Jahren hier immer wieder im Podcast kritisiert haben. Nicht wir beide, wir in dieser Besetzung seit einem halben Jahr, aber trotzdem. Also bei Gervin Price reden wir jetzt seit geraumer Zeit immer über die gleichen Sachen, die dann nicht so richtig passen und die so ein bisschen verhindern, dass er wieder in diesen Weltmeister-Beast-Mode kommt.
Ja, es ist irgendwie dieses, wie soll ich das sagen, also wenn ich mich an die ersten Jahre von Gervin Price auf der Tour erinnere, immer wieder auch das Kräftemessen mit Michael van Gerwen, mit Gary Anderson, mit wem auch immer, man hat dieses Funkeln in den Augen gesehen, dass er jeden Dart ins Triple werfen will, dass er sich aufblustert, dass er dieses Spiel unbedingt gewinnen will und das, finde ich, ist nicht mehr da. Also das Spiel ist ja auch teilweise noch da, auch jetzt in Bezug nochmal rückblickend auf die Premier League. Es war ja zahlentechnisch keine schlechte Saison von ihm, was er da gespielt hat, aber irgendwie so dieser letzte Siegeswille, der fehlt. Das ist irgendwie, da ist er nicht mehr so sharp, wie er es damals mal war.
Ja, ihm gelingt es gegen Rock, eine eigentlich gute Partie nicht nur nicht in seine Richtung zu drehen, sondern sie gar nicht mehr knapp zu gestalten. Ne? Und das spricht dann eben dafür, dass in den ganz kleinen Szenen der andere Spieler eben so ein bisschen besser in Sharp war, als es Gervin Price gewesen ist und dementsprechend eine vertane Chance auch für Gervin Price in diesem Turnier fällt, doch so richtig weit zu kommen und auch zumindest das Finale zu erreichen. Das hätte drin sein müssen, gerade nachdem eben es diese Absagen gehagelt hatte und ja Michael van Gerven der einzige Premier League Playoff-Teilnehmer war, der überhaupt jetzt noch im Turnier gewesen ist. Josh Rock also profitiert davon, gewinnt gegen Gervin Price nach einer sehr stabilen Leistung mit 6-3 und gewinnt dann auch das Halbfinale gegen Martin Schindler 7-3 nach 1-3 Rückstand. Am Ende ist dabei Martin so ein bisschen der Tank leer gewesen, aber wir sprechen gleich einfach nochmal detailliert drüber, wenn wir explizit auch über die Leistung der drei Deutschen sprechen. Deswegen würde ich jetzt direkt ins Finale weitergehen, ins Finale gegen Johnny Clayton, ein Finale auf sehr niedrigem Niveau, um die 90 Punkte spielen beide, aber Josh Rock wird es herzlich egal sein am Ende.
Ja, definitiv. Also bei dem ersten Titel auf der European Tour geht es auch nicht unbedingt darum, dass du es schön gewinnst, sondern Hauptsache, du hast es halt, wie Stephen Bunting damals gesagt hat, den Affen vom Rücken runter, dass man es einmal schafft, dass man diesen Titel auf der Habenseite hat. Und was das dann auslösen kann, sieht man jetzt ja beispielsweise auch bei einem Martin Schindler. Wir sprechen da gleich drüber. Aber dann kann es einfach anfangen zu laufen und du musst halt einmal diesen Schritt gehen. Von Josh Rock war es mit Abstand das schwächste Spiel des Turniers und am Ende ist es aber egal. Also an seiner Reaktion konnte man dann nach dem Match halt auch sehen, was es ihm einfach bedeutet hat, dieses Spiel zu gewinnen. Er kommt eigentlich ganz gut rein, gewinnt sein erstes Leg, Break dann auch im zweiten Leg mit einem 142er Checkout und hinten raus, muss man sagen, profitiert er auch einfach ein bisschen von dem, was Johnny Clayton da liegen lässt. Also sowohl im Scoring als auch auf die Doppel, da konnte Josh Rock schon ein bisschen von profitieren, aber who cares? Am Ende ist es der erste European Tour Titel und das ist das Einzige, was zählt.
So sieht's aus. Meine These ist, Michael van Gerven hätte dieses Finale zu einem anderen Spiel gemacht. Also alleine dadurch, dass es sein Heimturnier gewesen ist, aber Michael van Gerven ist im Halbfinale an Johnny Clayton gescheitert und über dieses Spiel im Besonderen müssen wir auch nochmal reden. Wenn wir jetzt mal den Finalisten Johnny Clayton uns anschauen, für ihn ja auch ein durchaus überraschend gutes Ergebnis, kommt jetzt auch sehr aus dem Nichts, dieser Lauf ins Finale, aber hat auch hier eine große Chance genutzt, die sich ihm durch den Turnierbaum auch geboten hat, hat gegen Marvin van Velzen gewonnen, dann Chizzy besiegt, der nur 16% seiner Doppel trifft, also Chizzy nutzt einfach seinen Nummer 1 Status bei diesen European Tour Events in der Setzliste so überhaupt nicht aus. Ryan Searle wird dann auch klar besiegt von Clayton mit 6-2 und im Halbfinale gegen Michael van Gerven, da gelingt Johnny Clayton dann wirklich so ein typisches Ferret-Comeback. Er profitiert auch ein bisschen davon, dass Michael van Gerven nach einem überragenden Start, wo er 4-0 in Führung liegt, dann natürlich sukzessive schwächer wurde. Aber Johnny Clayton hat sich auch in so dieser typischen Art und Weise reingekämpft in die Partie, lag dann nochmal mit 6-4 auch hinten und ihm gelingen dann 3 Leckgewinne in Folge. Am Ende waren auch teils wilde Szenen dabei in der Schlussphase, als Michael van Gerven bei 80 Rest die einfache 5 trifft, dann über Bull gehen will, aber das einfache Bull-Segment auch nicht trifft. Also eine wilde Phase wirklich, die wir erlebt haben und die dann Johnny Clayton für sich hat ausnutzen können. Im Decider spielt er ja auch nicht überragend, muss man sagen. Also da geht Michael van Gerven auch komplett die Scoring-Power aus. Spricht irgendwie auch dafür, dass Michael van Gerven jetzt zwar bis dato ein super Wochenende hatte, auch wenig Lecks abgegeben hat, aber trotzdem noch nicht über den Berg ist, weil ansonsten gewinnt er dieses Spiel sehr souverän.
Ja, also van Gerven nicht über den Berg. Ich denke mal, er muss sich jetzt einfach auch nochmal ein bisschen ausruhen, wieder die Kräfte sammeln für die wichtigen Turniere. Die Premier League war für alle Spieler kräftezehrend, muss man sagen. Aber Johnny Clayton, also habe ich noch weniger mitgerechnet hier im Finale, als dass Josh Rock dieses Turnier gewinnt. Wenn ich mich jetzt auch noch dran erinnere, wie die Auftritte waren von Johnny Clayton, beispielsweise bei den UK Open gegen Tim Wolters oder solche Spiele, da sah es wirklich gar nicht so gut aus und da hat er sich echt wieder ein bisschen gefangen. Natürlich, er profitiert vom Turnierbaum, aber Johnny Clayton ist halt auch jemand, der beißt sich ja da rein, der kämpft sich da durch und bei ihm ist es dann auch egal, mit was für einem Schnitt, mit was für einer Doppelquote du es am Ende gewinnst. Hauptsache, du gewinnst halt die Spiele und ich meine, das ist das, was, was zählt und was am Ende des Tages halt auch die Tasche füllt, ne?
Und das ist dann auch ein guter Übergang, um jetzt über die deutschen Spieler zu sprechen, denn wir fangen da einfach mal chronologisch an bei Gabriel Clemens, dem man wirklich nicht absprechen kann, dass er aktuell einen ganz guten Pfeil spielt, aber in den entscheidenden Momenten ist er einfach nicht zur Stelle und kann dann relativ wenig Matches, gerade dieser umkämpften Matches, für sich entscheiden. Und das bringt ihn entscheidend ins Hintertreffen im Rennen um die World Matchplay-Teilnahme. 4-6 gegen Dimitri Vandenberg. Wir hatten schon in der Freitagsfolge am Freitag früh, die wir direkt nach den Playoffs der Premier League aufgezeichnet hatten, hatten wir ja schon dann hier die Auslosung auch vorliegen und haben uns schon da, ich sag mal, gewundert, dass es zum dritten Mal im siebten Turnier dieses Erstrundmatch zwischen den beiden gibt. Zum zweiten Mal verliert Gaga. Ist natürlich bitter, dass er hier in einen sehr gut aufgelegten Dimitri Vandenberg reinläuft, dass er überhaupt gegen ihn gelost wurde. Aber ja, ändert am Ende nichts an den nackten Tatsachen, die wir da im World Matchplay Race sehen. Also es wird jetzt echt sehr, sehr schwierig für ihn.
Ja, nicht nur im World Matchplay Race, sondern ja auch noch im Grand Prix Race. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Auch wir sprechen da in der Freitagsfolge nochmal detailliert drüber. Wird eine sehr spannende Sache. Aber Gaga muss jetzt auch in die Quali für die nächsten European Tour Events. Ist da nicht mehr sicher mit dabei. Ja, es war eigentlich ein gutes Spiel. Also spielerisch kannst du ihm da gar nicht so viel ankreiden. Spielt knapp 101 Punkte. Gut, Dimi spielt 103. Das ist natürlich stark. Gabriel Clemens auch auf die Doppel bei 50%. Dimi bei 60%. Gaga eigentlich mit 4-2 und Break vorne. Verliert dann 4 Legs in Serie. Und irgendwie, es tut einem wieder ein bisschen weh, das zu sagen, aber es ist mal wieder so ein typisches Gabriel Clemens Spiel. Also die Leistungen sind irgendwie da, aber leider Gottes wird es nicht in Ergebnisse umgemünzt. Also, ja. Ja.
Genau das ist das Problem. Und die Leistungen sind ja zum Beispiel, wenn wir es vergleichen mit der deutschen Nummer 3, Ricardo Pietrzko, deutlich besser teilweise. Also deutlich. Und trotzdem ja,
20 Punkte hier.
Genau. In der Jahresorder of Merit liegt Ricardo Pietrzko bei 29.500 Pfund, Platz 28, Gabriel Clemens bei 18.500, Platz 44, eingerahmt von einem Scott Williams und einem Jeffrey de Graaf. Also das ist der Unterschied, ne? Also Ricardo hat halt gerade so in der Frühphase dieses Jahres trotzdem noch sehr viele Spiele gewonnen und das gelingt Gabriel so überhaupt nicht. Und jetzt, ja, jetzt muss er sogar in die Quali für Leverkusen unter anderem. Ja, das ist eine blöde Entwicklung und da ist der Druck natürlich jetzt drauf. Ich bin gespannt, wie es dann läuft und hoffe natürlich aus deutscher Sicht, dass sich dieser Druck, der jetzt auch noch steigen wird, dass der sich dann nicht auch negativ auf das Spiel auswirkt. Wenn er trotzdem dann gewinnt, vielleicht kann er ja auch 8 Punkte jetzt sein Average nach unten ziehen, so in den nächsten Wochen und trotzdem mehr Spiele gewinnen. Auch das wäre ja möglich, aber ja, das wäre dann eher so im Bereich einer statistischen Ungenauigkeit. Also letztendlich, wenn er jetzt bei diesem Standard bleibt, dann werden irgendwann auch die Siege runterfallen. Aber er muss diesen auch mindestens halten, wenn nicht sogar eher dann, ja, so dieses Quäntchen noch irgendwo rausziehen in den entscheidenden Momenten. Weil es ist ja wirklich immer wieder typisch, er verliert Spiele, die er eigentlich nicht verlieren darf.
Ja, es ist so ein bisschen so ein Paradoxon, was aber auch alles so zusammenhängt. Also auf kurze Sicht, auch was wir eben gesagt haben, ist es natürlich deutlich wichtiger, die Spiele zu gewinnen, egal wie. Und es fühlt sich an sich auch besser an, wenn du halt die Spiele gewinnst, einen tiefen Run hast und sich natürlich damit verbunden auch die Tasche füllt, jetzt auch abseits vom Board. Aber andererseits muss man sagen, langfristig gesehen ist es natürlich deutlich besser, wenn du dein Niveau spielst, was dann deutlich besser ist und ein deutlich höheres Niveau an den Tag legen kannst, auch wenn dann vielleicht erstmal, ich sage jetzt mal in Klammern, noch nicht die Ergebnisse kommen. Die Gefahr dabei ist halt nur, dass es irgendwann sehr frustrierend ist, wenn du halt die ganze Zeit gut spielst und die Ergebnisse nicht einfährst und dann zusätzlich zu den ausbleibenden Ergebnissen halt auch noch deine Leistung darunter leidet.
Bei Ricardo Pietrzko, da bleiben die Ergebnisse auch weiter aus. Er hat jetzt nicht den ganz großen Druck, weil er im EM-Race durch das Halbfinale in Belgien natürlich sehr stabil platziert ist und er jetzt auch kein großes Matchplay oder Grand Prix-Event verpassen kann, weil da eben noch der Triumph von Hildesheim im, was war es, Oktober oder so letzten Jahres mit reinfällt. Er verliert aber auch hier sein erstes Spiel als gesetzter Spieler gegen Jermaine Vatimena, 5-6. Vatimena, das muss man sagen, wenn man sich die Statistik anschaut, mit einem 95er Average gegenüber einem 82er von Pietrzko hier, beim Blick auf die Statistiken schon der klar verdiente Sieger. Natürlich war das Publikum auf seiner Seite, es war jetzt aber auch nicht unfair. Das wurde jetzt auch gar nicht zum Faktor. Man hat da Schlimmeres befürchten dürfen nach dem Vatimena-Spiel gegen Kallen am Freitagabend. Aber Ricardo hat sich ja sogar nach einem 0-3 Rückstand noch ordentlich in die Partie gekämpft, geht 4-3 in Führung. Gewinnt also 4 Legs nacheinander. Es hätten aber dann 5 sein müssen. Boah, Im achten Leck absolutes Volldrama. Ricardo Petrezko verpasst 11 Darts auf Doppel. Vatimena trifft die Doppel-1 im 9. Versuch. Also 19 Fehldarts auf Doppel in einem Leck. Das reicht bei manchen Spielern fürs ganze Turnier. Ja. Zumindest für ein ganzes längeres Spiel.
Ja, da hast du recht. Also es war keine besonders gute Leistung von Ricardo, muss man sagen. Also ein 82er Schnitt ist auch wirklich nicht das, was er von sich selber erwartet. Und er kann froh sein, dass das Spiel noch so eng ist am Ende ergebnistechnisch mit 6-5 bei über 13 Punkten Unterschied im Average. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Vatimena wirklich sehr, sehr gut reingekommen ist. Du hast gesagt, liegt schnell 3-0 vorne, spielt unter anderem ein 10- und ein 12-Darter. Am Ende im Decider spielt er dann nochmal einen 12er zum 6-5 mit einem 127er Checkout. Also das war auch wirklich von Jermaine Vatimena am Anfang und am Ende, dann wenn es zählt, wirklich eine richtig gute Partie. Also von 6 gewonnenen Legs, einmal 10, zweimal 12 ist à la Bonheur.
Ja, problematisch war es für Vatimena eben in dieser Phase, wo Petrezko die 4 Legs in Folge gewinnt und natürlich dann diesem 8. Leg, wo natürlich der Average sich auch dramatisch nach unten zieht, aber in der Phase hat Vatimena eben es auch zugelassen, dass Petrezko wieder reinkam. Es war jetzt auch kein Scoring-Feuerwerk von Ricardo, weil ihm da viermal auch die 6. Aufnahme reicht. Also ich glaube, es waren 3x17, einmal 18 Darts oder so. Dementsprechend im Normalfall holst du damit ja vielleicht 2-mal deinen Anwurf nach Hause. Das kann schon mal sein. Und dann auch noch ein Break. Aber 4 Legs in Folge, also 2 Breaks in der 6. Aufnahme auf dem Niveau eher selten.
Ja. Das stimmt. Das ist wirklich eher untypisch. Also wie gesagt, kann er eher von Glück sprechen, dass diese Partie noch so eng gestaltet werden konnte. Kommen wir jetzt zu Partien, die teilweise auch relativ eng waren, aber ergebnistechnisch deutlich besser resultiert haben. Und zwar sprechen wir jetzt über wieder mal den deutschen Mann des Wochenendes. Den Deutschen aktuell überhaupt, die deutsche Nummer 1, Martin Schindler. Für ihn ging es los in Runde 2 gegen Brandon Dolan, der auch in der Freitagsfolge nochmal eine wichtige Rolle spielen wird, weil er sich da ja so einen kleinen Privatkampf mit Daryl Gurney geliefert hat. Martin Schindler gewinnt am Ende 6-4, ist eine gute Partie, knapp 97 Punkte. Beim Stand von 4-4 die Schlüsselszene, Schindler als Vorleger, 8 Darts ohne Triple und kommt dann erst nach 9 bei 288 raus.
Ja, und Brandon Dolan dementsprechend auf dem Fahrersitz, hat sich dann allerdings zuvor eben von der 305 auf die 165 runtergespielt. Ja, 140 Punkte, natürlich stabil, aber er hat eben nur auf Scoring geachtet, dementsprechend bei einer Bogey-Zahl rausgekommen. Und Martin Schindler, der bei 288 steht nach 9 Darts, wirft dann die 180 und setzt damit natürlich Brandon Dolan unter Druck, der reagiert drauf mit einer 57. Beide stehen auf 108, aber Martin darf eben vorlegen und nimmt die 108 raus. Für mich die Schlüsselszene und für mich auch, ja, vielleicht nicht so das modernste Darts, was Brandon Dolan da gespielt hat bei 305. Ne? Also, ja, wo wir da nochmal auf die Folge, die du mit Adrian Geiler aufgenommen hast, zurückkommen. Ne? Das sind dann alles so Aspekte. Kann man vielleicht dann auch schon mit beachten, gerade bei einem Spieler wie Martin Schindler. Es kam jetzt, also dass der jetzt mal eine 180 werfen kann, das ist jetzt auch nichts Neues.
Ja, definitiv nicht. Aber da muss ich auch bei allem Respekt für Brandon Dolan und seine Leistungen sagen, dass er für mich ein Spieler ist, der 0,0 den modernen Dartsport verkörpert. Also wirklich eigentlich in fast gar keinem Aspekt seines Spiels und ebenso hier nicht dabei dann, ja, eine 140 zu werfen, wenn man bei 305 Punkten steht. Also so viel sollte schon dazugehören, dass man da ein bisschen drüber nachdenkt und dann auf der 18 oder auf dem Bull anfängt und sich dann halt vernünftig stellt, weil man sieht eben, was Martin Schindler halt auch in 6 Darts bei 288 Punkten machen kann. Und so hätte Brandon Dolan wenigstens eventuell noch die Chance gehabt, es in der eigenen Hand zu haben, dieses Leck zu entscheiden.
Und was Martin Schindler mit seinen Darts in der Hand so alles anrichten kann, das hat dann auch Dimitri Vandenberg zu spüren bekommen. Am Sonntagnachmittag im Achtelfinale gewinnt Martin diese Partie mit 6-4, obwohl Dimitri 2-0 in Führung geht. Auch ein wirklich okayes Anwurf-Leck spielt, aber Martin dann trotzdem in 12 Dart checken kann und das bringt ihn einfach zurück in der Anfangsphase dieser Begegnung. Im 4. Leck ist er dann sogar auf 9er Kurs, also 2-mal mit der 180 reingekommen, bekommt das Leck am Ende aber nicht zu, sodass Dimitri Vandenberg sogar nochmal dieses Leck hätte ziehen können, aber Martin gewinnt es mit Glück. Also das war für mich so die entscheidende Phase, weil dadurch Dimitri hätte hier mit 3-1 führen müssen nach dem Verlauf der Anfangsphase, aber steht 2-2 und es geht danach auch umkämpft weiter bis zum 4-4 und dann dreht Martin Schindler ja völlig auf. Also das ist wirklich eine überragende Schlussphase von ihm gegen Dimitri Vandenberg.
Also es war ein richtig gutes Spiel. Ich muss sagen, an der Anfangsphase dachte ich, was ist denn mit Dimi los, wie er losgelegt hat. Das war wirklich ein richtiges Feuerwerk und ich dachte, oh, wenn das so weitergeht, dann kann das hier auch ein ganz, ganz schnelles Ding werden. Also da hat er wirklich gespielt, als gäbe es keinen Morgen. Martin kämpft sich dann wirklich gut rein und am Ende, was Martin dann macht, ist wirklich Wahnsinn. Also es ist umkämpft bis zum 4-4 und dann dreht Martin auf, spielt einen 12-Darter unter Druck zum 5-4 und dann nochmal ein Elfer bei eigenem Anwurf. Das ist wirklich Wahnsinn. Steht hier am Ende bei einem First-Nine-Average von 117 Punkten. Das ist richtig, richtig stark. Und das sind genau die Spiele und Momente, die eben aufzeigen, dass Martin mittlerweile wirklich ein anderer Spieler ist, der sich wirklich weiterentwickelt hat. Also er ist nah da dran, diesen Sprung jetzt nicht unbedingt jetzt schon in der Weltrangliste, aber einfach nur vom Status, vom Habitus in die Top 16 zu machen, finde ich. Also in meinen Augen auch gegen viele Top 16 Spieler mittlerweile ein Favorit auf der European Tour.
Ja, für mich ist es nämlich auch ein Unterschied, ob du diese Schlussphase erlebst gegen einen Spieler wie Dimitri Vandenberg oder bei allem Respekt gegen Luke Woodhouse. Darüber sprechen wir jetzt auch noch gleich. Ne? Das war ja dann der Sieg im Viertelfinale von Martin in einer ebenfalls überragenden Partie. Aber also ein Dimitri Vandenberg ist ja selbst ein Spieler, dem es gelingen kann, am Ende dann nochmal sich in 3-5 Minuten Blöcken in so eine Zone zu spielen, wie gegen Gabriel Clemens, wo er dann eben auch der nervenstärkere Spieler war. Aber da so zu reagieren, wie es Martin Schindler getan hat, gegen einen Spieler von der Klasse eines Dimitri Vandenbergs, nicht zum ersten Mal ja auch. Also wen hat Martin nicht alles geschlagen auf seinem Weg zum Titelgewinn auf der European Tour mit einem Gervin Price und etc. pp. Also das ist für mich wirklich ein neues Level und ich bin sehr gespannt, wie dann Martin auch bei den großen Majors auftreten wird. Aber das macht echt Lust auf mehr und das ist ein Riesenunterschied zu allen anderen deutschen Spielern. Die hat Martin Schindler aktuell alle in der Tasche.
Und apropos in der Tasche haben und so weiter. Jetzt mal, also zu Martin Schindler, aber mal kleiner Zwischeneinwurf, bevor wir auf das Spiel gegen Luke Woodhouse zu sprechen kommen. Ich habe mich das die Tage schon mal gefragt, habe mir ein paar Gedanken gemacht. Also ich weiß, Darts ist ja eine Einzelsportart und jeder Spieler spielt für sich. Aber warum ist es bei uns in Deutschland eigentlich immer so, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt immer nur einen Spieler an der absoluten Speerspitze haben, der dann alle anderen im Rucksack hat. Also wir hatten jahrelang Max Hopp, der alle im Rucksack hatte. Dann hatten wir für so 1,5 Jahre, als Martin sich die Tourkarte wieder geholt hat und so weiter, hatten wir Gaga und dann auch mit dem WM-Halbfinale, der Darts Deutschland im Rucksack hatte. Dann für ein Jahr lang war es Ricardo mit seinem Titel auf der European Tour, wo man dachte, jetzt kommt Ricardo und jetzt aktuell ist es Martin Schindler. Warum haben wir es nie wie die Holländer oder so, dass wir auch mal 2 oder 3 Spieler haben, die zeitgleich richtig gut performen?
Bei den Niederländern ist es ja so, dass die Leistungsdichte generell noch einfach viel höher ist. Also in kleinen Schritten, aber stetigen Schritten kommt Deutschland da auch den Niederlanden ja näher. Warum jetzt gerade bei diesem Trio, also in der Hauptzeit war es ja schon noch anders, dass da ja auch längst nicht so viele Spieler auf der Tour waren, dass längst nicht so viele Spieler überhaupt selbst mit ihrem A-Plus-Spiel zeitweise auch nur irgendwie die ganz großen Jungs ärgern konnten, jetzt mal abseits von einem Max Hopp und dann in Teilen eben Martin Schindler, der ja dann auch irgendwann aufkam, aber gerade fällt es schon auf, da würde ich die beipflichten. Ricardo ist ein European Tour Champion. Gabriel Clemens ist ein WM-Halbfinalist. Das alles liegt noch nicht lange zurück. Und trotzdem ist Martin Schindler der überdominante deutsche Spieler aktuell. Ja, ist eine spannende Entwicklung, aber mir fehlt da jetzt auch gerade die Idee, woran das liegen könnte. Hast du denn eine?
Nee, habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es so ein bisschen so, dass der einzelne Spieler immer noch mal sehr davon profitiert, weil ich sag mal, wir wissen alle, Darts Deutschland und auch die Medienlandschaft in Darts Deutschland ist wirklich heiß auf den nächsten richtig großen Spieler und das nächste richtig große Event. Und ich glaube, dass es dem einzelnen Spieler, der dann gerade zur Speerspitze quasi auffährt und ganz vorne steht, auch nochmal persönlich in seinem Spiel einen richtigen Push geben kann, wenn dann eben viel berichtet wird, viel über einen gesprochen wird, man viel präsent ist, eingeladen wird und so weiter, dass das dem selber quasi nochmal hilft, dem einzelnen Spieler, um das zu verstärken. Aber das ist ja kein Grund, warum es dann bei den anderen Spielern aktuell zu dem Zeitpunkt nicht so sehr läuft. Also ich habe dafür auch keine Erklärung. Vielleicht einfach ein unglücklicher Zufall oder vielleicht, ja, jetzt wo wir es hier angesprochen haben, mit so vielen Spielern auf der Tour, deutschen Spielern auf der Tour, kommt jetzt irgendwann die große Kehrtwende und wir haben 3-4 Spieler, die richtig performen werden, zeitgleich.
Ja, wir geben dem ganzen Prozess nochmal ein bisschen Zeit. Wir sind jetzt auch gespannt, wie es dann beim World Cup läuft, über den wir ja dann in der Freitagsfolge nochmal ein bisschen detaillierter sprechen werden. Aber da wäre es natürlich gut, wenn Gabriel da noch ein bisschen näher auch rankommt an Martin. Aber ich glaube, die Zeichen stehen dafür eigentlich gar nicht so schlecht, weil bei Gabriel stimmt ja eigentlich die Leistung so im Großen und Ganzen. Nur so ein bisschen fehlt vielleicht die Gewinnermentalität, aber da kann er bisschen was vielleicht von Martin eingeimpft bekommen. Also eigentlich stehen, glaube ich, die Zeichen da jetzt zumindest für den World Cup im nächsten Monat ganz ordentlich. Dann sprechen wir jetzt über den weiteren Turnierverlauf von Martin Schindler. Also Luke Wotthaus, dieses Match schon kurz angesprochen, es war überragend in allen Belangen. Es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Luke Wotthaus ja auch ein Spieler, der sich wirklich richtig gut entwickelt hat, spielt selbst hier ein 100er Average. Martin steht am Ende bei 106 Punkten im Schnitt pro Aufnahme und er spielt sich hier in seinem vierten Viertelfinale im siebten Event in diesem Jahr wirklich, ja, in eine sehr, sehr starke Schlussphase auch wieder hinein, wo Martin ähnlich wie gegen Dimitri Vandenberg dann nochmal so richtig die letzten Prozente auch finden kann. Aber bis dato war es ja schon eine echt schöne Partie. Schindler steht nach 4 Legs bei 107 Punkten. Wotthaus aber noch stärker, führt 3-1 und dann kommt Martin mit der 147 zurück in die Partie. Und die Anzahl an High Finishes bei Martin Schindler in auch solchen vorentscheidenden Situationen, die ist ja wirklich brutal.
Definitiv. Also es war ein überragendes Spiel von beiden. Wotthaus mit nur einem verpassten Doppel im siebten Leg und das nutzt Martin dann direkt zur Führung. Im achten Leg 137 Punkte über Triple 19 und dann Tops. Auch das ist wieder ein Zeichen von modernes Darts, von modernem Dart, wo man sagen muss, Martin hat das genau aufgegriffen. Im zehnten Leg ist es Luke Wotthaus, der sich da dann nochmal so ein bisschen geärgert hat, dass er ja, als er sich gestellt hat mit diesen 100 Punkten, gegambelt hat und nicht auf das Bull gegangen ist und auf der 20 geblieben ist. Am Ende kann er die 101 Punkte dann in dem Leg aber doch rausnehmen. Zum 5-5 nimmt das Doppelfeld noch ganz oben im letzten Eck der Doppel 16 mit. Es ist der Decider. Martin fängt als Nachleger zwar nur mit 60 Punkten an, aber was dann passiert, ist wirklich herausragend. Er wirft 280er in Folge, Back-to-Back 180s, ein wahnsinniges Timing. Wotthaus steht nach 12 Darts auf Tops Rest als Anwerfer und Martin checkt ihm die 81 Punkte weg am Ende auf der Doppel 6. Das ist Wahnsinn. Und damit kann er sein drittes Halbfinale in diesem Jahr auf der European Tour krönen.
Ja, das war einfach irre gut. Also es ist ja dann auch wirklich der letzte Pfeil auf der Doppel 6, nachdem er das Triple im ersten Versuch trifft, die Triple 19 bei 81 Rest, dann aber zu kurz kommt auf der Doppel 12 und Wahnsinn, also wirklich eine Nervenstärke par excellence gezeigt und Luke Wotthaus, der war arg gebrochen. Es standen ja schon auch ein paar Zeichen auf, erstes Halbfinale auf der European Tour in seiner Karriere. Das muss jetzt noch ein bisschen warten, ich wage aber mal die These, dass es vielleicht sogar noch in diesem Jahr passieren wird. Auf jeden Fall Luke Wotthaus für mich ein Spieler, der echt auch eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat, der auch schon sehr lange auf der Tour unterwegs ist, auch mal echt schlechte Jahre hatte, unterbrochen von kleineren, helleren Momenten, lichteren Momenten, also im Prinzip wirklich auch eine stabile Entwicklung genommen. Aber Martin noch stabiler und das führt ihn ins Halbfinale gegen Josh Rock. Da allerdings dann so ein bisschen der Saft ausgegangen, wie eben schon erwähnt. Nach 3-1-Führung verliert er 6 Legs in Folge. Nachdem er wirklich gut reinkam, muss er eigentlich dann sogar das 5. Leg auch gewinnen und 4-1 in Führung gehen. Aber Josh Rock kann dann den Fehler von Martin nutzen und gibt dann nichts mehr ab.
Ja, er hätte 4-1 führen müssen. Das wäre halt nicht nur für Scoreboard gut gewesen, sondern auch eben, um Josh Rock nicht in diese Partie kommen zu lassen. Am Ende war es dann eher eine schwächere Partie von Martin, auch bei unter 90 Punkten im Schnitt. Aber am Ende steht hier halt ein Halbfinale. Aber trotzdem muss man sagen, in der aktuellen Form wäre halt auch deutlich mehr drin gewesen. Gerade als dann das Halbfinale zwischen Johnny Clayton und Michael van Gerwen durch war, dachte ich mir halt, okay, mit Johnny Clayton im Finale von den drei Spielern ist Martin eigentlich für mich der Favorit, dieses Ding hier sogar noch komplett zu ziehen. Und stell dir mal vor, wir hätten dann Martin Schindler als zweifachen European-Tour-Sieger gehabt. Am Ende ist es so nicht. Es sind einige Chancen, die er hier und da in dem Match auslässt, um das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Man muss aber auch sagen, dass Josh Rock in dieser Phase relativ stark spielt oder beziehungsweise nicht stark unbedingt leistungstechnisch, aber sehr konsequent, weil er eben wenige Chancen dann für Martin zugelassen hat. Und Josh Rock war auch im Scoring einfach besser. Also er führt da am Ende in der Statistik in allen Kategorien, in den 100-Plus-Aufnahmen, in den 140-Plus-Aufnahmen und in den 180ern. Da hat er überall die Nase vorn. Und ja, so muss man sagen, er gewinnt dieses Spiel verdient.
Ja, Martin spielt auch nur eine 180 in diesen 10 Legs und dementsprechend war er eine Klasse schlechter im Vergleich zum vorherigen Turnierverlauf. Was allerdings kein Problem ist, würde ich immer noch behaupten, weil auch das Halbfinale ist die Bestätigung seines European Tour Triumphes. Es ist nicht die erste Bestätigung jetzt gewesen, also das sieht sehr, sehr gut aus und geht absolut in die richtige Richtung, also auch da wird er sich, denke ich, sagen, er kann das Positive rausziehen, kann vor allen Dingen diese entscheidenden Momente in ja sehr umkämpften Partien mit Dolan, mit Vandenberg, mit Wurthaus rausziehen, die er alle für sich entscheiden konnte. Und dann kannst du es, glaube ich, mental auch ein bisschen leichter verpacken, dass du dann relativ klar am Ende sogar gegen Josh Rock rausgegangen bist. Über den weiteren Turnierverlauf von Josh Rock müssen wir jetzt nicht sprechen, das haben wir schon alles abgekaspert. Also nochmal herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle an Rocky. Dann lass uns jetzt nochmal ein paar andere Namen durchgehen. Wir machen es ja ganz traditionell eigentlich, dass wir über die lokalen Qualifikanten sprechen, über die Spieler ohne Tourkarte, die sich bei den jeweiligen Turnieren haben durchsetzen können, ins Feld spielen können. Und das wollen wir nicht nur bei den deutschen Turnieren machen, sondern jetzt auch hier in den Niederlanden. Das ohnehin sehr gut bestückte niederländische Teilnehmerfeld wurde komplettiert, unter anderem von Marvin van Velzen. Der hat die zweite Runde erreicht nach einem Sieg über Christian Kist, der wiederum ja selbst den Host Nation Qualifier überstanden hat gegen Noralyn van Leeuwen. Also zwei Host Nation Spieler im direkten Duell. Ich kann mich an kein weiteres erinnern in den vergangenen Jahren. Also das alleine war schon ein Kuriosum.
Da hast du recht. Es war ein, ja, es war eine Partie auf Augenhöhe, muss man sagen. Marvin van Velzen, wie gesagt, ein talentierter junger Spieler, habe ich in der letzten Woche schon gesagt. Es ist Christian Kist, der einen Matchstart verpasst beim Stand von 5-4 auf der Doppel 16 mit dem Lieblingsfinish von dir, der 132, trifft zweimal Bull und kann ihn dann leider nicht mehr versenken. Beide haben Matchstarts im Last Leg Decider. Am Ende ist es Marvin van Velzen, der sich diesen Sieg holt und damit in einen relativ elitären Kreis rein kann von Spielern, die ihr European Tour Debütspiel gewinnen konnten.
Und er hatte auch noch einen zweiten passablen Auftritt am Samstag gegen Johnny Clayton, spielt da ein 93er Schnitt, Clayton mit den 99 ein bisschen besser. Am Ende entscheidet sich die Partie auf den letzten Metern von 4-4 an, ist Clayton dann der bessere und erfahrenere Spieler, setzt sich hier knapp durch. Aber für Marvin van Velzen trotzdem ein sehr, sehr starkes Debüt. Fast mit einem Einzug in die zweite Runde hätte es auch gereicht für Damian Mohl. Der ist gegen Andrew Gilding ausgeschieden. Partie auf ja, einem passablen Niveau, aber von Gilding hätte man mehr erwarten können. Doch für den ist es am Ende egal, weil er sich hier ganz wichtige, was sind es dann, 2500 Pfund sichert für die Rangliste. Moll führt bereits 5-4, wartet auf 68 Punkten zum Matchgewinn und dann nimmt Andrew Gilding, der Goat, in einem Goat-artigen Moment die 164 raus. Das war wirklich ein toller Moment an diesem doch eher sehr zähen Freitagnachmittag.
Ja, Andrew Gilding immer wieder ein Highlight anzuschauen. Wie gesagt, ich hoffe auf ihn und Richie Eddowes in der Premier League im nächsten Jahr. Ein Entscheidungsgrund für die PDC hat er hier geliefert, als er die 164 Punkte zum Break gecheckt hat. Also war ein guter Moment und er hat das ganze Jahr fast nochmal mit so einem Moment wiederholt gegen Danny Noppert am Samstag, als er bei 5-5 den 141er Check auf der Doppel-12 verpasst hat. Also Wahnsinn, zu was der menschliche Körper überhaupt fähig ist. Also ja, Andrew Gilding hier, der sich durchsetzt und Damian Mohl damit diesen Sieg vermiest. Anders war es bei Moreno Blom. Der hat nämlich gespielt gegen Ryan Joyce, gewinnt damit 6-3. Blom bei 66,6% auf die Doppel-Joyce bei 75%. Und Moreno Blom spielt auch einen dreistelligen Average. Und damit reiht er sich in einen noch elitäreren Kreis ein, als der Kreis, in dem Marvin van Velzen verkehrt. Weil er hat nämlich bei seinem European Tour Debütspiel einen Sieg eingefahren mit einem Schnitt von über 100 Punkten. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Müsste sogar erst 22 sein, ne? Ist, glaube ich, 2001er Jahrgang, aber hatte erst spät im Jahr, glaube ich, Geburtstag. Also auf jeden Fall ein sehr junger Mann, der jetzt wirklich gegen Ryan Joyce eine Duftmarke hat setzen können. Er war ja bei der WDF-WM im Dezember vergangenen Jahres auch am Start, ist da gegen Neil Duff rausgegangen. Allerdings, jetzt hier auf der European Tour Bühne, da hat er jetzt doch nochmal deutlich mehr gezeigt. 6-3 gegen Ryan Joyce. Allerdings konnte er es auch nicht bestätigen. Gegen Chris Dobie verliert Moreno Bloom mit 0-6 in Runde 2 mit einem 77er Average. Also so einen riesigen Downfall erlebt man dann natürlich selten. Ist ein Fluch der guten Tat, also ein Fluch der 100 am Vortag, aber ja, mit 0,6 und 77 im Average, da ging dann gar nichts, aber gut, kann man verschmerzen, junger Spieler,
erste Mal dabei. Vielleicht wurde er auch einfach ein bisschen zu ausgelassen gefeiert nach diesem wirklich sehr bedeutenden Sieg am Tag zuvor.
Mutmaßlich, ja, auch das ist eine Möglichkeit. Er hat nicht ein Dart auf Doppel bekommen gegen Chris Dobie, also ja, auch das sieht man sehr selten. Sprechen wir noch über ein paar weitere Namen. Ein weiterer Niederländer, Jermaine Wattimena, der spielt ja echt ein passables Jahr, wird immer besser und hat sich über den Sieg gegen Pietrzko, den wir schon besprochen haben, ins Achtelfinale gespielt, auch nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, sondern schon das dritte Mal in diesem Jahr. Und ich habe mal nachgeschaut in der jüngeren Geschichte. Er hatte zuvor 4,5 Jahre auf ein einziges European Tour Achtelfinale gewartet. Und jetzt spielt er es dreimal in diesem Jahr, unter anderem jetzt eben bei seinem Heimspiel in Rosmalen. Über den Sieg gegen Joe Cullen müssen wir noch sprechen. Der hat ihn dann dieses Match gegen Ricardo Pietrzko gebracht. Und gegen Joe Cullen wurde es relativ hitzig, weil als Joe Cullen am Oki stand, hat Wattimena das Publikum, was Cullen ohnehin schon ausgebuht hatte, weiter angeheizt. Und das hat natürlich Joe Cullen überhaupt nicht gefallen. Und der hat es dann im Decider wirklich komplett weggeworfen. Ein Dart hat sogar dann gar nicht gezählt, weil er so von unten geworfen hat. Den hat dann Kirk Bevins rausgenommen aus der Wertung. Und am Ende war die Stimmung sehr, sehr aufgeheizt. Aber fairerweise muss man sagen, Wattimena hat sich entschuldigt bei Cullen noch auf der Bühne im Gespräch mit Philipp Brzezinski. Auch das dürfen wir nicht unterschlagen. Und Wattimena hat dann ja vielleicht so ein bisschen das Karma abbekommen, als er dann mit 5-6 seinerseits zwei Tage später verloren hat gegen Danny Noppert. Also Wattimena spielt hier drei Decider an diesem Wochenende, geht im dritten Spiel raus gegen seinen Landsmann.
Einen weiteren Namen, den ich hier nochmal in den Raum schmeißen würde, ist Ross Smith. Er schmeißt an diesem Wochenende den neuen Darter völlig aus dem Nichts, aus dem Kalten gegen Dimitri Vandenberg. Verloren hat er das Spiel trotzdem mit 4-6. Es war irgendwie ein sehr merkwürdiges Spiel, muss man sagen. Also Dimi führt hier mit 4-0. Dann kommt Ross Smith auf einmal ran, wirft im siebten Leck zum 3-4 den neuen Darter. Und das Publikum war dabei wirklich sehr verhalten, also ziemlich ruhig. Also verglichen mit anderen neuen Data, natürlich, wir dürfen jetzt hier nicht den Direktvergleich mit Luke Littler in der Premier League machen und dem Publikum, aber trotzdem mit anderen neuen Data auf der European Tour relativ stimmungsschwach. Und 10,5 Jahre nach seinem ersten neuen Data auf der European Tour, und zwar Gibraltar 2013, wo er damals auch einen Weg gewählt hat, der auf der Doppel 18 geendet hat, wirft er hier seinen nächsten Neuner auf der European Tour.
Dann ein weiterer Name, über den wir mal reden können, Dom Taylor, der hat ja in diesem Jahr die Tourkarte gewonnen und hat seitdem wirklich eine gute Entwicklung genommen, kommt hier in die zweite Runde rein, gewinnt gegen José de Sousa in der ersten Runde mit einem 102er Average und spannend ist vor allen Dingen auch, dass das eigentlich keine Überraschung mehr ist, weil de Sousa doch einen sehr starken Downfall erlebt hat und Dom Taylor echt zu einem passablen Spieler wird. Ich glaube, das ist einer, der sich auch dann Ende des Jahres in Richtung WM spielen kann, also der macht einen guten Eindruck. The Tower, er verliert dann allerdings gegen Gian van Veen mit 5-6 am Samstag. Nur 92er Average, trotzdem völlig passabel, ne? Aber will jetzt damit sagen, dass er jetzt diesen Mega-Standard aus dem D'Souza-Match nicht hat halten können. Er hat dann Nerven gezeigt, am Ende verpassen beide Matchstarts und da würde ich sagen, gerade bei Dom Taylor war die fehlende Erfahrung im Umgang mit solchen Situationen bei Bühnenmatches regelrecht spürbar. Aber gut, es gab auch da eine brisante Situation, muss man sagen, in dem Match, als Dom Taylor Lukas Mirbach korrigiert hat, den deutschen Caller, dieser aber eigentlich richtig gecallt hatte und es danach dann Konfusion gab. Also Van Veen war damit jetzt auch nicht so richtig einverstanden, verständlicherweise. Allerdings, Lukas Mirbach hat eigentlich alles richtig gemacht. Dom Taylor hat ihn fälschlicherweise korrigiert und dadurch gab es dann so ein bisschen Wirbel. Aber gut, also es war insgesamt eine sehr, sehr kuriose Begegnung einfach mit Gian Van Veen. Trotzdem, gutes Wochenende, das bleibt für Dom Taylor.
ein gutes Wochenende, bleibt eigentlich auch für Brandon Dolan stehen, würde ich mal sagen, denn er gewinnt das World Cup Fernduell mit Daryl Gurney. Am Ende sind es die 3000 Pfund Vorsprung, die ihn zum World Cup gemeinsam mit Josh Rock bringen, und über den World Cup und so weiter, wie gesagt, sprechen wir am Freitag nochmal in Ruhe. Gurney verliert als gesetzter Spieler gegen Luke Woodhouse, über den wir auch schon gesprochen haben, der sich zuvor am Freitag relativ dramatisch gegen Ryan Meikle durchgesetzt hatte.
Dann auch eine Erwähnung wert, Damon Hatter mal wieder natürlich mit einem wilden Walk-On. Es war eine sehr wilde, irgendeine niederländische Walk-On-Musik, die wirklich gut abging da in Rosmalen. Bei Twitter hatten sich einige Europapa von ESC-Teilnehmer Jos Klein gewünscht, wo ich persönlich sage, gut, dass das nicht genommen hat, weil der Mann hat sich, also der Jos Klein hat sich ja jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert mit seinen Auftritten dort in, wo war es, in Malmö beim ESC, das aber nur mal beiseite geschoben. Deswegen, ich war froh, als ich da irgendwas Unbekanntes, mir völlig Unbekanntes aus den Lautsprechern dröhnen hörte. Wenn wir sportlich drüber sprechen, Damon Hatter verliert gegen Richie Atthaus allerdings in seinem Auftaktspiel mit 5-6. Richie Atthaus nimmt bei 4-5 Rückstand und größtem Druck, denn Hatter stand auf 81, meine ich, Rest, nimmt die 167 raus. Also das auch so ein Moment, ein weiterer Moment des Wochenendes. Es war Gilding-esk.
Es war ein sogenannter Klatschmoment. Richie Atthaus, gutes Stichwort, steht wieder einmal im Achtelfinale, geht dort dann im Decider gegen Luke Woodhouse raus und er steht zum 5. Mal in Folge mindestens im Achtelfinale auf der European Tour. Also das ist wirklich super stark und ja, wenn das nicht einer Premier League Nominierung würdig ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Ja, genau so sieht's aus. Kevin Dötz, auch noch eine Erwähnung wert, weil er gegen Mike De Decker gewinnt am Freitag. Umkämpfte Partie. Beide spielen 91, Dötz gewinnt 6-5. Die Partie deshalb interessant, weil es war eben sehr, sehr wichtig. Es war ein direktes Duell im Matchplay-Race. Bei Dötz muss man sagen, er ist in Leverkusen nicht dabei. Deswegen sind seine Chancen, das Matchplay zu erreichen, jetzt auch eher marginal. Aber darüber sprechen wir dann in der Freitagsfolge ausführlich. Dötz geht dann raus gegen Landsmann Michael van Gerven, deutlich.
Dann habe ich noch einen weiteren Spieler hier gerade, und zwar Cameron Menzies steht im Achtelfinale bei diesem Turnier. Gegen Barney haben wir es letzte Woche schon angesprochen. Das hätte ein mögliches gutes Spiel werden können und das ist es auch geworden. Es ist ein 104er Schnitt. Er wirft 580er Average, zeitweise sogar bei 110 Punkten und mehr. Also sogar der Whitewash war im Bereich des Möglichen. Der Sieg gegen Peter Wright dann am Samstagabend war keine größere Überraschung und das ist natürlich das auch schon von uns angesprochene bittere Achtelfinal aus im Decider gegen Josh Rock, wo er zuvor in dem Leg den Matchstart hätte nutzen können.
Und dann auch von mir noch ein letzter Name, und zwar Jiří Brejcha, ein Debütant aus Tschechien, hat ja den Osteuropa-Qualifier gewonnen, spielt sich ins Feld und verliert gegen Richie Atthaus mit 3-6, spielt eine 79, gut, war viel Nervosität dabei, aber was mir gefallen hat, seine Körpersprache, der hatte richtig Bock, also dem hat das einfach Spaß gemacht auf der Bühne, hat sich über jeden Leggewinn sehr gefreut und da das Kontrastprogramm von Richie Atthaus, der eher ein bisschen ausdrucksloser spielt, sag ich mal, aber ja, das war einfach ganz schön anzusehen. An dem Freitag war das ein schöner Farbtupfer. Adrian Geiler, Props an ihn nochmal für eine sehr interessante Info zu Jiří Brejcha. Der musste im Qualifier 22 Matchstarts überstehen. Kannst du mehr bieten in irgendeinem Match der Darts-Historie? Mir fällt keins ein. 22 Matchstarts ist ja komplett irre.
Nee, zumindest nicht irgendwo auf dem Profi-Niveau oder ich sage jetzt mal auch im Qualifier in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Also, dass das mal irgendwo lokal in irgendeinem Pub-Turnier vorkommt, ja, aber nicht irgendwo auf dem etwas kompetitiveren Bereich. Also mit 22 Matchstarts oder mehr kann ich da nicht aufwarten. Und dann schließe ich jetzt hier gerade einmal die weiteren Namen ab, indem ich hier für dieses European Tour-Event den goldenen Holzlöffel verleihe, wie wir es mittlerweile immer machen. Und zwar geht der in dieser Woche an Ricardo Pietrzko, denn Johnny Clayton verliert das Finale gegen Josh Rock. Zuvor verliert Van Gerven gegen Clayton, Noppert gegen Van Gerven, Vatimena gegen Noppert und Ricardo verliert gegen Vatimena in seinem Auftaktspiel. Es müsste das erste Mal sein, dass wir einem gesetzten Spieler den goldenen Holzlöffel verleihen. Also herzlichen Glückwunsch.
Ja, und damit beschließen wir jetzt Rossmalen mit einem deutschen Sieger. Das ist doch ein schöner Abschluss dieser European Tour 7 Analyse. Und jetzt zum Abschluss der Folge werden wir nochmal einen kleinen Ausblick geben auf das, was uns jetzt in den nächsten Tagen erwartet. Wir haben ja jetzt erstmals eine Woche ohne Premier League, also müssen wir uns dran gewöhnen. Die Donnerstage kann man sich jetzt wieder freihalten, auch für anderes. Es geht dann allerdings natürlich mit einem, ich sag mal, schlaftechnisch anspruchsvollen Wochenende weiter, wenn man wirklich alles schauen will in der Darts-Welt. Denn das US Darts Masters und die North American Championship in New York im Madison Square Garden stehen an und der Ablauf wird folgender sein. Am Freitag geht es los mit der ersten Runde des World Series Events. Die 8 Premier League Spieler gegen die 8 nordamerikanischen Spieler. Und das Ganze beginnt eben in der Nacht von Freitag auf Samstag, also de facto Samstag früh 1 Uhr deutscher Zeit. Ja, das ist dann schon happig, das muss man dann schon wollen.
Ja, also ich glaube, ich werde da mal eher den Schlaf vorziehen und mir dann am Ende die Zusammenfassung anschauen. Und dann können wir da ja gerne drüber sprechen. Ist auf jeden Fall im Madison Square Garden wirklich immer ein ikonisches Event, muss man sagen. Also es ist schon cool, wenn man einfach mal so überlegt über die letzten Jahre, wie sich der Dartsport entwickelt hat, das jetzt im Madison Square Garden in New York zu sehen.
Was dann zeittechnisch und schlaftechnisch ein bisschen besser aussieht, ist der Samstag, denn dort haben wir die North American Championship um einen WM-Startplatz, also die 8 Spieler aus Nordamerika, die am Tag zuvor bei dem World Series Event mitmachen dürfen. Die spielen in einem eigenen Turnier den North American Champion aus und das beginnt schon um 13 Uhr in New York Zeit, das heißt 19 Uhr deutscher Zeit und da lohnt es sich doch vielleicht parallel zum Champions League Finale Dortmund gegen Real Madrid am Samstagabend auf dem Second Screen noch die North American Championship zu schauen. So werde ich das machen und dann bekomme ich auch vielleicht noch ein bisschen was mit, zumindest von den Viertelfinals, denn die gehen dann am Sonntag früh 1 Uhr nachts los, wenn dann der Rest des World Series Events einfach vonstatten geht. Also das jetzt einfach ein sehr, sehr schwieriger Zeitplan natürlich für die europäischen Zuschauer, aber was soll's, ich denke, das Turnier lohnt trotzdem besprochen zu werden, weil es ist wirklich ein epischer Austragungsort. Und was mir an diesem World Series Event ganz konkret auch immer gefällt, ist, dass die nordamerikanischen Starter, also die lokalen Qualifikanten, sehr kompetitiv einfach unterwegs sind.
Ja, definitiv. Die haben ein sehr ordentliches Niveau und aus Nordamerika sind am Start. Das gilt übrigens auch für die North American Championship. Matt Campbell, der sich aber, muss man dazu sagen, darüber nicht für die WM qualifizieren könnte, weil er aktuell in den Top 64 steht. Danny Lorby, Jules van Dongen, Jeff Smith, David Cameron, Stoey Bunce, Alex Bellman und Adam Cevada. Also wirklich ein sehr kompetitives Teilnehmerfeld, muss man sagen. Das verspricht schon einiges und ja, ist für mich in meinen Augen mit eines der besten World Series Felder von den lokalen Qualifikanten.
Und ansonsten haben wir jetzt am nächsten Wochenende noch ein paar kleinere Geschichten. Nordic and Baltic Pro Tour, die Events 5 und 6 stehen an in Finnland, ist deshalb aber ein bisschen spannender als jetzt normalerweise, weil eben die ganzen World Cup Teampartner der in der Order of Merit platzierten Spieler wie einem Madas Rasma, Jeffrey de Graaf, Benjamin Drury-Royce, Darius Labanauskas, Kordecker, also die ganzen Partner von diesen Spielern werden komplettiert und danach steht dann auch wirklich das Feld für den World Cup. Über den World Cup werden wir jetzt allerdings in der Freitagsfolge auch schon mal lang und breit sprechen. Ansonsten jetzt an dem nächsten Wochenende die Osteuropa-Qualifikationsturniere für die European Tour. Dann hätten wir da auch alle Teilnehmer komplettiert bis zum Ende des Jahres. Ja, und ansonsten, wie erwähnt, der Donnerstag ist jetzt erstmal frei, deswegen es ist ein bisschen ruhiger das Wochenende, aber das ist ja auch mal schön. Ein bisschen der Hauch von Sommerloch, der kann vielleicht dann entstehen, aber wir haben ja in einem Monat das große Major in Frankfurt mit dem World Cup of Darts, auf den freue ich mich persönlich ganz besonders. Und ja, wer bis dahin jetzt nicht genug bekommen kann von unseren Analysen und vielleicht auch noch nicht in die ganze Premier League Nachbetrachtung reingehört hat, da nochmal die Info. In unserer letzten Freitagsfolge haben wir ausführlichst uns beschäftigt mit den Premier League Playoffs. Und ansonsten Thema Premier League. Neue Ideen von uns für die Zukunft der Premier League, die gibt es in der letzten Mittwochsfolge, also auch da lohnt es sich reinzuhören. Und dann würde ich sagen, danke an alle, die es auch in diesen knapp über 50 Minuten wieder mit uns ausgehalten haben. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Das machen wir jetzt einfach so weiter, auch in der Freitagsfolge melden wir uns beide wieder, ne? Micha?
Ja, würde ich sagen. Also gibt doch nicht viel Schöneres, der Lichtblick bis Freitag oder wer es gar nicht abwarten kann, auch jetzt schon auf Patreon. Ja, da sprechen wir über alle möglichen Races. Wir haben es häufig genug angeteasert. Ich freue mich da auch schon drauf, auch nochmal wieder einen Blick auf den World Cup zu werfen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis Freitag. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Danke fürs Hören. Macht's gut. Ciao.
Ciao.